ARD Sounds.
Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
Man wird unsichtbar für sein Umfeld und dann verhält man sich so. Und dann wird man auch nicht gesehen. Das ist so ein Teufelskreis.
Ja, man spricht nicht gern drüber, weil sich, wie man ja auch merkt, ich ringe mit Worten einfach gar nicht so leicht beschreiben lässt.
Das Interessante ist, dass ich am einsamsten war unter vielen Menschen. Also das waren für mich die einsamsten, aber auch manchmal tut es ja auch weh, schön.
Ich habe auch Depressionen bekommen nach dem Tod meines Mannes, weil da war alles weg. Ich habe kein Umfeld mehr gehabt.
Einsamkeit ist etwas, was messbare Folgen hat für Fühlen und Denken, aber eben auch für die Gesundheit.
Ein Gefühl, auf das man nicht gerne eingeht, weil es einfach auch so ein bisschen Ansteckungsgefahr gibt und es halt einfach so eine fundamentale Erfahrung ist.
Einsamkeit, das unerhörte Gefühl. Ein bayerisches Feuilleton von Thomas Grasberger.
Einsamkeit ist in jüngster Zeit öfter mal ein Thema. Im Radio ist davon die Rede, in der Zeitung liest man darüber. Im Fernsehen wird mit kurzen Spots darauf hingewiesen, wie neulich beim Fußball-Länderspiel in der Halbzeitpause, als der stets lustige und gut gelaunte Ex-Nationalspieler Lukas Podolski über sie gesprochen hat.
Fußball ist ein Mannschaftssport. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Gerade verfolgen Millionen von Menschen das Spiel Deutschland gegen Luxemburg. Mehr als die Hälfte davon macht in ihrem Leben Erfahrung mit Einsamkeit. Einsamkeit ist überall. Und weil es uns alle angeht, lass uns jetzt hinschauen.
Einsamkeit beschäftigt die Menschen. Aber warum eigentlich? Sind wir heute in unserer lauten, hektischen und permanent kommunizierenden Welt so viel einsamer als früher? Und was ist das überhaupt für ein Gefühl, Einsamkeit? Haben wir denn nicht alle mal das Bedürfnis, nur für uns zu sein? Ganz allein, um nachzudenken, melancholische Musik zu hören oder einen traurigen Film zu sehen? Oder ist Einsamkeit vielleicht doch ganz was anderes? Nämlich einfach nur ein gottverfluchtes Scheißgefühl, das kein Mensch braucht. Und das vielleicht sogar krank machen kann. Aber warum existiert es dann überhaupt? Hat es unter Umständen sogar eine heilsame Funktion? Oder hat am Ende Hermann Hesse recht, wenn er sagt:
Leben ist einsam sein. Kein Mensch kennt den anderen. Jeder ist allein.
Ehrlich gesagt, mich fröstelt ein wenig bei diesem Satz. Und der Kopfmensch in mir sucht wärmende Antworten im Bücherregal. Die einsame Masse heißt ein Bestseller des US-amerikanischen Soziologen David Riesman aus dem Jahr 1950. Zunehmende Einsamkeit wurde also schon Mitte des 20. Jahrhunderts viel diskutiert, als Nebenwirkung der Modernisierung. 3 Jahrzehnte nach Riesman hat der deutsche Philosoph Odo Marquardt das Hochhaussyndrom beschrieben. Je mehr Mitmenschen um uns herum, desto mehr Einsamkeit empfinden wir. Aber was uns dabei eigentlich zu schaffen mache, schreibt Marquardt, wir haben verlernt, das Alleinsein zu ertragen. Müssen wir also lernen, besser mit Einsamkeit umzugehen? Ich denke drüber nach, auf meinem Weg in die Münchner Villa Stuck, wo an einem Freitagabend im kalten Dezember ein philosophisches Foyer zur Einsamkeit stattfindet. Ich gehe allein hin, aber einsam werde ich mich nicht fühlen, denn es kommen noch weitere 70 Menschen, die sich für dieses Thema interessieren.
Einsamkeit, jetzt ruft hier gerade jemand an, Einsamkeit kenne ich, glaube ich, nicht wirklich. Ich habe es in Erinnerung vielleicht von meiner Oma die letzten Monate, auch wenn die Familie immer da war.
Also mich hat das Thema angesprochen, weil mein Mann vor 9 Jahren gestorben ist. Und das war das letzte Museum hier, wo ich mit ihm war.
Das ist schon ein Thema. Ich bin Single und habe keine Enkelkinder, bin nicht mehr berufstätig. Es ist ein Thema, mit dem man sich einfach selber befassen muss. eben nicht so sehr immer auf Menschen sich zu beziehen, sondern sich auch auf sich selber zu beziehen.
Einsamkeit ist etwas, das eher sozusagen so ungewollt ist. Ich suche das Alleinsein und nicht die Einsamkeit.
Gelingt es Ihnen?
Meistens.
Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Toll und super, dass Sie alle da sind. Ich freue mich wirklich immer sehr auf diese Veranstaltung. Und das ist eben kein Vortrag. Ich werde Ihnen jetzt nicht weise Dinge sagen über die Einsamkeit, sondern es ist wirklich...
Der Philosoph Paulus Kaufmann führt sein Publikum als Moderator durch den Abend. Kein schlauer Vortrag soll es werden, sagt er, sondern ein offener Gedankenaustausch, den Kaufmann dann mit ein paar Zitaten anregt. Gedanken von Daniel Schreiber zum Beispiel, dem Autor des erfolgreichen Sachbuches »Allein«. Egal wie viele Freunde man hat und wie freiwillig man allein lebt, sagt Schreiber, Einsamkeit bleibe stets eine Begleiterscheinung des Alleinlebens. Ein Leben, das übrigens immer mehr Menschen führen. In Deutschland derzeit knapp 18 Millionen. 4 von 10 Haushalten sind sogenannte Single-Haushalte. In Großstädten sogar mehr als die Hälfte. Einsamkeit ist da oft ein Thema. Auch Philosophen haben darüber nachgedacht, große Denker wie Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche oder Jean-Jacques Rousseau. Die haben sich gern mal als einsame Genies gesehen. Eine Verklärung, über die man natürlich lächeln kann, sagt Paulus Kaufmann. Und doch könnte die Philosophie einen Beitrag zur heutigen gesellschaftlichen Debatte über Einsamkeit liefern, indem wir zum Beispiel darüber nachdenken,
welche Formen von Einsamkeit haben denn eben vielleicht auch was Gutes? Und jetzt zu sagen, naja, aber auch Einsamkeit, auch wenn das per se schon etwas eben auch mit negativen Gefühlen einhergeht und so weiter, kann aber auch uns stärken, zum Beispiel gesellschaftliche Normen zu hinterfragen und selbst neu zu justieren. Wer wollen wir eigentlich sein?
Im philosophischen Foyer der Villa Stuck kommen an jenem Abend noch viele Spielarten der Einsamkeit zur Sprache. Da ist von Einsamkeit als unerfüllter Sehnsucht nach Beziehungen die Rede, auch von ihrer engen Verbindung zu Gefühlen wie Trauer und Niedergeschlagenheit und der Angst, nicht geliebt zu werden. Es sind viele kluge Gedanken, die aus dem Publikum kommen. Ich höre aufmerksam zu. Und plötzlich taucht in mir die Frage auf, kenne ich sie selbst eigentlich, diese Einsamkeit? Kenne ich dieses Gefühl? Was bedeutet es, einsam zu sein? Ich habe eine liebe Familie und gute Freunde. Weiß ich überhaupt, worüber wir hier reden? Okay. Vielleicht damals, mit Mitte 20, als ich zum Auslandsstudium in eine asiatische Großstadt gezogen bin. Mutter seelenallein unter Millionen. Und dazu kam, dass mein Vater wenige Wochen zuvor gestorben war. Ja, ich glaube, damals war ich einsam. Stundenlang bin ich durch die fremde Stadt gelaufen. Wie durch den dunklen Wald, von dem Mascha Kaleko in ihrem Gedicht »Einsamkeit« spricht. Ruhelos im Großstadtdschungel, durch den ich wandere, ohne Weg und Ziel. Ja, das Gehen hat mir damals sehr gut getan, daran erinnere ich mich. Aber wie hat sich die Einsamkeit angefühlt? Ich weiß es nicht. Aber das sollte sich bald ändern. Doch dazu später mehr. Als Paulus Kaufmann die Besucher im philosophischen Foyer der Villa Stuck auffordert, sich in kleinen Gruppen zusammenzufinden, um über Einsamkeit zu reden, da lerne ich Froni kennen. Froni ist 50 und lebt allein. An jenem Abend ist sie mit Mark, einem Freund, da. Ihre herzliche und offene Art ist mir von Anfang an sympathisch. Das Gefühl von Einsamkeit, sagt Froni, habe sie in ihrem Leben schon öfter verspürt. In ihren Jugendjahren und auch später, als sie wochenlang allein am Schreibtisch saß, um ihre Doktorarbeit zu schreiben. Aber
die akuteste Phase, die ich wahrscheinlich in meinem Leben benennen kann, ist, dass 2019 meine langjährige Beziehung zu Ende gegangen ist und ich dann genau in diese Pandemiephase als Getrennte reingekommen bin und durchaus einen großen Freundeskreis habe und die sicher auch um mich bedacht waren, aber einfach ja vieles darauf angelegt war, dass man möglichst wenig soziale Kontakte hat.
Und plötzlich erwischt sie einen, die Einsamkeit, unverhofft und unmittelbar. Es ist ein schmerzhaftes Gefühl, sagt Froni, und ein unerhörtes, fast wie ein Tabu.
Ja, man spricht nicht gern drüber, weil es sich, wie man ja auch merkt, ich ringe mit Worten, einfach gar nicht so leicht beschreiben lässt. Und in dem Moment man ja einfach auch nicht mehr ganz gut in der Lage ist, es zu formulieren und umgekehrt, aber auch ganz schwer ist, dass von außen Dinge an einen rankommen. Und ich glaube, es ist ein Gefühl, auf das man nicht gern eingeht, weil es einfach auch so ein bisschen Ansteckungsgefahr gibt und es halt einfach so eine fundamentale Erfahrung ist, die man nicht durchs Drüberreden vielleicht wachrufen möchte oder an die man gar nicht erinnert werden will, weil diese Emotionen dann einfach sehr stark wieder als Bedrohung hinter einem stehen.
Ich frage Froni, wie sich ihre Einsamkeit damals angefühlt hat, welche Form und welche Farbe sie hatte. Sie muss nicht lange überlegen.
Also meine Einsamkeit, wenn ich sie mir jetzt so in Erinnerung rufe, hat eher so was Panzerstahlgraues, auch so was sehr Kaltes, was sehr zumacht, wo ich einfach merke, dass sich um mich was schließt, was mich in was einschließt, was relativ eng ist und einfach auch sehr reduziert. Ich glaube, ein bisschen wie wenn man in Panik ist, nur noch beschränkten Handlungsspielraum aus diesem Gefühl heraus. Und ich weiß bis heute eigentlich keinen Punkt, an dem ich auf den Knopf drücke und die Luke aufgeht, um jetzt im Panzerbild zu bleiben.
Froni hat gelernt, mit ihrer Einsamkeit umzugehen, an der Isar entlang spazieren, einfach mal ein kleines, freundliches Gespräch anfangen. Sowas kann helfen. Und andererseits sich auch mal zurückziehen, allein sein und offline, ohne Internet und ohne Handy. Seit einigen Jahren nimmt Froni immer wieder mal an Schweigeexerzitien teil.
Das ist eine Woche, da ist man in der Begleitung, da ist man in der Gruppe unterwegs, aber man schweigt halt, also ist wirklich auch auf dem eigenen Weg und man sieht die anderen, wie die alle auf dem eigenen Weg sind. Und das ist tatsächlich inzwischen ein fixer Termin oder ein fixer Ort in meinem Leben, wo ich viel draus ziehe, wo ich auch einfach nochmal einen anderen Weg gefunden habe, mit Einsamkeit auch aktiver umzugehen.
Was läuft eigentlich in unserem Gehirn ab, wenn wir uns einsam fühlen? Die Antwort erhoffe ich mir von Leonhard Schilbach. Er ist Neurowissenschaftler und Chefarzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Also Einsamkeit aus neurowissenschaftlicher Sicht ist kein, sagen wir mal, rein psychisches Gefühl, sondern letzten Endes könnte man sagen, das ist ein chronischer neurobiologischer Stressor, der Auswirkungen hat auf die neuronalen Netzwerke, auf die Neurochemie bis hin zur Hirnstruktur. Also Einsamkeit ist etwas, was messbare Folgen hat für Fühlen und Denken, aber eben auch für die Gesundheit und im weitesten Sinne für die Hirngesundheit, kann man sagen.
Einsamkeit ist ein subjektives Gefühl der Isolation. Es tritt auf, wenn ein Mensch weniger Kontakte hat, als er sich wünscht. Auf Dauer verursacht das Stress, sagt Leonhard Schilbach. Stress, der weitreichende Folgen haben kann. Aber zunächst einmal ist Einsamkeit keine Krankheit, sondern ein Gefühlszustand mit einer wichtigen Funktion.
Also ein Einsamkeitsgefühl, ein akutes, ist erstmal gar nichts Schlechtes, weil es mein Gehirn eigentlich auffordert, in Verbindung zu kommen. Das ist eigentlich ein Signal, tu was, du fühlst dich ja einsam, was gibt's für Möglichkeiten? Und wenn ich das dann auflöse, ne, dann ist das auch unproblematisch. Schwierig wird's, wenn das sozusagen ein chronischer Zustand ist, weil das verändert dann mein Gehirn, dass es eben auch keine positiven Ereignisse mehr antizipiert.
Neurowissenschaftler wie Leonhard Schilbach gehen heute davon aus, dass unser Gehirn eine Art Prädiktionsmaschine ist. Es versucht, Dinge vorherzusagen, um ein Modell der Welt zu erstellen. Informationen, die von außen reinkommen, werden überprüft. Passen sie zu meinem Modell oder passen sie nicht? In der Regel kann unser Gehirn das ganz gut vorhersagen. Aber es kann auch passieren, dass wir Erfahrungen machen, die dann dazu führen, dass wir Vorhersagen verändert oder gar verzerrt wahrnehmen.
Wenn ich bestimmte Erlebnisse mache und wenn ich jetzt chronisch mich einsam fühle, dann geht mein Gehirn irgendwann gar nicht mehr davon aus, dass es noch freundliche Menschen geben könnte, die auch positiv reagieren, wenn ich sie anschaue. Dass dann ein chronisch einsamer Mensch möglicherweise auch misstrauischer wird und denkt, na, was hat er jetzt so komisch gelächelt, der Bäcker und so weiter. Also, ne, dass dann sozusagen die Reize, die reinkommen, eben anders wahrgenommen werden und mich gar nicht darin bestärken, den Kontakt zu suchen, sondern eher zu sagen, jetzt laufe ich schnell wieder heim, weil da habe ich meine Ruhe.
Normalerweise, das belegen diverse Studien, reichen schon kleine soziale Interaktionen, um etwas positiv zu verändern. Ein kurzer Blickkontakt an der Bushaltestelle, ein kleines Lächeln an der Supermarktkasse, sofort entsteht ein soziales Bezugsgefühl und das dopamingesteuerte Belohnungssystem unseres Gehirns wird erheblich aktiviert. Bei dauerhaft einsamkeitsbelasteten Menschen jedoch funktionieren diese Mechanismen nicht mehr, erklärt Leonhard Schilbach. Weil sie erst gar nichts Schönes erwarten, erleben sie auch nichts Schönes mehr. Es ist eine Abwärtsspirale, die auch Inka Kluge Grund kennengelernt hat.
Einsamkeit ist, man wird unsichtbar für sein Umfeld. Jahrelang habe ich gedacht, ich bin so eine, so in der zweiten Reihe, ja? Und dann verhält man sich so. Und dann wird man auch nicht gesehen. Das ist so ein Teufelskreis.
Inka Kluge Grund ist Jahrgang 1957. Als junges Mädchen kam die gebürtige Berlinerin mit ihren Eltern nach München. Alles war damals neu und fremd. Die Menschen sprachen anders. Der alte Freundeskreis war weg. Damals sei sie sehr einsam gewesen. Und das war ganz furchtbar, sagt Inka. Viele Jahre später erlebte sie dieses Gefühl erneut, diesmal noch heftiger. Ihr Ehemann war an Darmkrebs erkrankt. Nach seinem Tod stürzte sich Inka voll in die Arbeit. Gegen das unerhörte Gefühl der Einsamkeit aber hat das nicht geholfen.
Ich habe auch Depressionen bekommen nach dem Tod meines Mannes, weil da war alles weg. Ich habe kein Umfeld mehr gehabt. Und irgendwann ist das so eine Spirale, die dreht sich nur noch um Krankheit, um du bist alleine, du musst funktionieren, du musst das organisieren, das. Und dann fällt der Partner weg und dann, ich habe Depressionen mittelgradig bekommen, ne? Bin in ein richtiges Loch reingeplumpst.
Irgendwann hat Inka Kluge Grund eine Reha begonnen und dort ihren jetzigen Lebenspartner kennengelernt. Die beiden sind seit Jahren ein Paar. Als der Mann an Parkinson und Demenz erkrankte, fing Inka an, ihn zu pflegen. Das ist manchmal sehr belastend, sagt sie. Und als dann noch die Covid-Pandemie und ihr eigener Renteneintritt hinzukamen, da war sie plötzlich wieder da, diese Spirale aus Einsamkeit und Depression. Doch diesmal hat Inka einen Ausweg gefunden.
Da haben wir eine Spielecke, dann spielen wir. Wir können sitzen bleiben, so bis 3:30, 4. Aha, ich habe die falschen Gläser genommen.
Ich habe sie vergessen, aber ich...
Kein Problem. Gut, naja, und heute haben wir Jodeln um 10. Da bin ich gespannt bei dem Wetter. Beim letzten Mal waren wir 21. Aber macht Spaß.
Inkas Ausweg aus der Krise hat 5 Buchstaben. Redla. Redla heißt Alter, wenn man es rückwärts liest. Und Redla, das ist auch ein Verein, bei dem sich Inka Kluge Grund seit einiger Zeit ehrenamtlich engagiert. Redla wurde 2019 gegründet und setzt sich für das Wohl von Seniorinnen und Senioren ein. Das sind zum Beispiel ehrenamtliche Telefonengel, die öfter mal bei alleinlebenden Menschen anrufen, um sie ein wenig aus der Einsamkeit zu holen. Aber auch Sportangebote und Singkreise, Yogakurse und Lesungen, Kinobesuche oder Konzerte stehen auf dem Redla-Programm. Oft wird noch ein guter und günstiger Mittagstisch dazu angeboten, aber ums Essen allein geht's natürlich nicht, sondern darum, gemeinsam Zeit zu verbringen und neue Kontakte zu knüpfen. Gemeinsam statt einsam lautet das Motto für mehr Lebensfreude im Alter.
Hey,
Und so klingt sie dann, die Lebensfreude im Alter, an einem Freitagvormittag im Nebenraum der Kantine vom Münchner Baureferat. Beherzt erheben 20 ältere Damen und Herren im Stuhlkreis sitzend ihre Stimmen. Sie haben sich gern anstecken lassen von der unbändigen Begeisterungsfähigkeit ihres Gesangslehrers Josef Eder. Jodeln wollen sie lernen, klar, aber vor allem wollen sie andere Menschen treffen.
Singst einfach mal ohne Vorbereitung, einfach, wo es noch da ist.
Inka sitzt mittendrin und lächelt zufrieden. Redler hat mir geholfen, aus einer tiefen Krise der Einsamkeit zu finden, sagt sie dankbar. Und dafür möchte ich jetzt etwas zurückgeben, sagt Inka. Sie organisiert heute Redlerveranstaltungen wie den Jodelkurs im Baureferat. Die Nachfrage ist riesig. Innerhalb weniger Monate sei die Zahl der Anmeldungen von 20 auf 140 gestiegen, erzählt Inka begeistert. Und ihr Partner, der freut sich auch, denn er ist immer dabei. So kommen die zwei wieder unter Leute und erleben schöne Momente. Gemeinsam. Wohl jede und jeder kennt es irgendwie, dieses Gefühl der Einsamkeit. Auch der Schauspieler und Choreograf Josef Eder, der bei Redler das Jodeln unterrichtet, hat es schon mal erlebt. Damals fernab der Heimat und mitten unter vielen Leuten.
Das Interessante ist, dass ich am einsamsten war unter vielen Menschen. Ich erinnere mich, wie ich Matrose war auf dem Schulschiff Deutschland im Indischen Ozean. Da bin ich hinterm Wellenbrecher gelegen, alleine mit meinem Walkman damals noch und habe die Kassetten von den Gerstreich-Musikanten und die Geschwister Röpfel kaputt gehört. Also das waren für mich die einsamsten, aber irgendwie auch, manchmal tut es ja auch weh, schön.
Heimweh, Fernweh, Einsamkeit. Oft ist es gar nicht so leicht zu sagen, wo der melancholisch schöne Blues endet und wo das schmerzhafte Gefühl beginnt. Will ich jetzt allein sein oder doch lieber unter Leute gehen? Manchmal ist es nur so ein diffuses Gefühl, sagt die Jodelschülerin Marion.
Wenn das Gefühl auftaucht, dann schaue ich, was fehlt denn in meinem Leben gerade? Sind es persönliche Kontakte oder die Balance ist, glaube ich, wichtig. So unter Menschen, mit Menschen, aber auch ein Raum für mich, sowohl als auch.
Sowohl als auch. Ruhe und Geselligkeit. Wann man was braucht, das kann man herausfinden, wenn man in sich hineinhört und irgendwann auch dann den ersten Schritt macht, um schnell zu spüren, ja, geht doch, und zwar gut. Nur eines sollte man lieber nicht tun, das Einsamkeitsgefühl dauerhaft ignorieren. Das kann krank machen, sogar lebensgefährlich krank, wie ich bei einem Spaziergang durch den Englischen Garten in München erfahre. Ich bin mit Delia Grasberger verabredet. Trotz der Namensgleichheit sind wir nicht verwandt, allenfalls Seelen- oder Wahlverwandt. Unsere Familien sind seit Jahren gut befreundet. Delia ist Fachärztin für psychotherapeutische und psychosomatische Medizin in München. Sie ist also Psychoanalytikerin und Psychiaterin. Beim Spazierengehen sprechen wir über eines der Bücher, die Delia geschrieben hat. Lebensmut schenken bei Suizidgedanken, heißt der Titel aus dem Jahr 2022. Es ist ein höchst brisantes Thema, hinter dem erschreckend hohe Zahlen stehen. Jeden zweiten Tag, sagt Delia, nimmt sich ein Mensch in München das Leben. In ganz Bayern sind es täglich 5. Einsamkeit spielt dabei eine zentrale Rolle. Das macht auch Delias Buch deutlich.
Suizidale Menschen fühlen sich kurz vor ihrer Tat in einem Zustand absoluter Einsamkeit und Isolation. Die anderen sind für sie nicht mehr spürbar existent, entweder aus realen oder aus erdachten Gründen.
Einsamkeit ist ein inneres, schmerzhaftes Befinden. Einsame fühlen sich ungeliebt, von der Welt verlassen, nicht dazugehörig, ausgegrenzt. Selbst wenn viele Menschen um sie herum sind, verspüren sie eine unüberbrückbare Kluft. Und am schlimmsten ist die Einsamkeit zu zweit, schreibt Delia Grasberger und zitiert damit eine Strophe aus dem Gedicht »Kleines Solo« von Erich Kästner.
Einsam bist du sehr alleine, aus der Wanduhr tropft die Zeit, stehst am Fenster, starrst auf Steine, träumst von Liebe, glaubst an keine, kennst das Leben, weißt Bescheid. Einsam bist du sehr alleine und am schlimmsten ist die Einsamkeit zu zweit.
Für Menschen, die sich einsam fühlen, ist es oft nicht einfach, aktiv auf andere zuzugehen.
Pour avoir si souvent dormi.
Sie schämen sich, aus der Deckung zu kommen, sich eine vermeintliche Blöße zu geben und zu zeigen, dass sie sich Geselligkeit wünschen. Manche kaufen sich einen Hund, um vor die Tür zu müssen und mit anderen Hundebesitzern ins Gespräch zu kommen. In Pandemiezeiten war das häufiger zu beobachten. Aber mit oder ohne Vierbeiner, es braucht Zeit, um Beziehungen aufzubauen. Virtuelle Kontakte über Telefon und Internet können schon hilfreich sein, aber echte menschliche Beziehungen ersetzen sie auf Dauer wohl kaum. So unterschiedlich das Einsamkeitsempfinden jedes Menschen auch sein mag, es hat Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und die sind messbar, sagen Wissenschaftler. Einsame Menschen sind weniger motiviert, an Wahlen teilzunehmen. Sie neigen eher zu autoritären Einstellungen. Im Jahr 2018 hat Großbritannien als erstes Land ein eigenes Einsamkeitsministerium gegründet, um den zunehmenden Verlassenheitsgefühlen wachsender Bevölkerungsgruppen entgegenzuwirken. Das war eine Art Dammbruch, sagt der Soziologe Janusz Schobin von der Universität Göttingen. Schobin ist Experte für Einsamkeitsforschung und seit Jahren auch beratend tätig. Anfangs war er damit allein auf weiter Flur, worüber er sich oft gewundert hat. Denn für Janusz Schobin ist Einsamkeit eines der elementarsten Probleme von Wohlstandsgesellschaften.
Ich habe dann bei meiner Forschung auch festgestellt, dass Einsamkeit auch inhärent ein politisches Thema ist, weil es die Menschen in ihrer politischen Wahrnehmung verändert. Also es verändert, wie man sich zum Ganzen verhält, wie man sich an Parteien gebunden fühlt, ob man wählen geht. Dieser Vertrauensverlust, den einsame Menschen in ihre Umwelt und ihre Mitwelt haben, der geht weiter, der bezieht sich auf die Politikerinnen und die Politiker. Das Vertrauen sogar der Polizei weniger. Also da war ich einer der Ersten, der dachte, ja, warum soll das bei der Person bleiben? Warum sollen die den Politikern trauen, wenn die ihren Nachbarn nicht trauen? So, ne?
Einsamkeit wirkt sich negativ auf unser gesellschaftliches Miteinander aus. Natürlich sind nicht die Einsamen schuld an jener Vertrauenskrise, die unsere demokratischen Strukturen derzeit erfahren. Aber die institutionelle Erosion sei ohne die verbreiteten Einsamkeitsgefühle nicht zu erklären, schreibt Janusz Schobin in seinem 2025 erschienenen Buch »Zeiten der Einsamkeit«. Die Covid-Pandemie sei zwar nicht der alleinige Grund gewesen, aber seither habe sich massiv etwas verändert.
Ich würde sagen, Deutschland war vor Corona tendenziell eher so ein Land wie Dänemark oder wie Schweden. Wir waren eher eine Hochvertrauensgesellschaft. Im Moment sehen wir eher aus wie Südeuropa, wenn man ehrlich ist. Wir sehen eher aus wie Italien, was so das Vertrauen in das System, in die Mitmenschen und das Ganze angeht. Also wir sind da in eine Richtung gekippt, die sehr, sehr hohe Kosten hat, wenn wir die Kurve nicht kriegen. Also ich würde nicht gerne in den Schuhen der aktuellen Regierung stecken, weil die aus meiner Sicht tatsächlich die Letzten sind, die noch eine Chance haben, das Ding umzudrehen.
Das Ding drehen, bevor es kippt? Aber wie? Es gibt viele Gründe, warum Menschen einsam sind. Ein einzelnes Programm wird also nicht reichen. Es braucht ein ganzes Bündel, eine interdisziplinäre Herangehensweise. Dazu gehören soziale und ökonomische Maßnahmen, denn Einsamkeit und Armut sind wechselseitige Risikofaktoren. Wer gerade mal genug zum Leben hat, der macht keine großen Sprünge bei der sozialen Teilhabe. Das größte Problem aber, sagt Janusz Schobin, wir wissen in Deutschland gar nicht genau, wo die Einsamkeit daheim ist. Denn stark vereinsamte Menschen greifen ja nur ganz selten zum Telefonhörer und sagen, hey, hallo, hier bin ich. Da wäre ein möglicher Ansatz, die Nachbarschaften zu stärken. Stichwort Quartiersmanagement. An manchen Orten existiert sowas schon.
Das könnte man zu einer Mussleistung machen. Man könnte dafür sorgen, im Sozialgesetzbuch, dass jedes Quartier in Deutschland überall einen Quartiersmanager hat. Und dann würden uns wesentlich weniger Leute durchs Raster fallen, auf jeden Fall. Also diese Fälle, wo ich auch Studien zugemacht habe, wo der Briefkasten plötzlich überläuft und der Genosse liegt schon seit 3 Wochen in der Wohnung, die würden dadurch massiv runtergehen.
In der Nacht ist der Mensch dicker alleine, denn die Liebe im hellen Mondenschein ist das Schönste, Sie wissen, was ich meine. Einesseits und andererseits und außerdem.
Einsamkeit ist in ganz Europa ein Problem. In Österreich zum Beispiel sind laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag der Caritas 9% aller Menschen die meiste Zeit oder wenigstens die Hälfte der Zeit einsam. Besonders betroffen sind Ältere und Menschen mit niedrigem Haushaltseinkommen. Diese Ergebnisse überraschen mich nicht wirklich. Irritierend hingegen finde ich es, dass neuerdings viel von jungen Menschen die Rede ist, die verstärkt unter Einsamkeit leiden. Ausgerechnet die Generation, die in den sogenannten sozialen Medien daheim ist. Beim philosophischen Foyer in der Villa Stuck habe ich mit einer Münchner Lehrerin gesprochen. Sie kennt das Problem von ihren Schülerinnen. Aber was sind die Ursachen, habe ich die Pädagogin gefragt.
Ich denke, es liegt schon ganz sicher an der Digitalisierung, dass die jungen Menschen ganz viel an den Smartphones hängen und so soziale Kontakte bei diesen sozialen Plattformen haben und nicht mehr wirklich rausgehen ins Leben und Menschen treffen. Ich habe ganz viele Schülerinnen, kann ich sagen, die sind einsam, wenn die nach Hause kommen, da tut sich gar nichts mehr, die treffen sich nicht mit irgendwelchen Freundinnen.
Einsamkeitsgefühle haben unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen während der Corona-Pandemie massiv zugenommen. Aber einen dauerhaften Anstieg gebe es nicht, sagen Wissenschaftler. Ist es also vielleicht doch ein ganz normales Gefühl, das zum Erwachsenwerden irgendwie dazugehört? Zumindest vorübergehend. Im Mai 2025 hat das Deutsche Jugendinstitut in München mit dem DJI-Survey AIDA erstmals repräsentative Daten zur Einsamkeit bei 12- bis 32-Jährigen vorgelegt. Die Zahlen zeigen, dass Einsamkeitsgefühle sehr ungleich verteilt sind. Besonders betroffen sind junge Menschen, die unter Zeit- und Leistungsdruck stehen. Wer das Gefühl hat, den Weg ins Erwachsenensein möglichst schnell und zielstrebig gehen zu müssen, der oder die fühlt sich signifikant häufiger einsam als Gleichaltrige, die kaum Stress und Zeitdruck empfinden. Wer also zu wenig freie und selbstbestimmte Zeit für sich und für Freundschaften hat, der wird schneller einsam. Die zweite große Gruppe umfasst junge Menschen, die sich ausgeschlossen fühlen, die diskriminiert oder gemobbt werden. Vor allem junge queere Menschen machen diese Erfahrung häufiger und junge Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen. Auch sie fühlen sich in einem erhöhten Maß einsam. Für die psychische Gesundheit, sagen die Jugendforscher, sei das ein echter Risikofaktor. Am besten können davor Freundschaften schützen. Aber wo findet man heutzutage Freunde? Im Internet?
You are not alone. I am here with you.
Junge Menschen unterscheiden heute nicht mehr zwischen online und offline. Sie sind immer gleichzeitig in beiden Welten unterwegs. Deshalb brauche es auch Unterstützungsangebote, die sie in beiden Welten abholen. Der Mann, der mir das erzählt, heißt Jonas Lutz. Er ist Mitte 30 und natürlich verabreden wir uns übers Internet, treffen uns dann aber ganz analog am Münchner Kaiser-Ludwig-Platz. Dort hat Digital Streetwork Bayern, kurz DSB, seinen Sitz. Jonas Lutz ist Koordinator dieses Projekts, das sich vom Bayerischen Jugendring organisiert und vom Bayerischen Sozialministerium finanziert, primär an Jugendliche und junge Erwachsene richtet. Also an Menschen im Alter zwischen 14 und 27 Jahren, die immer schon sehr viel Zeit im Netz und mit digitalen Medien verbringen.
Einsamkeit ist ein Thema, das kommt tatsächlich sehr häufig vor, auch bei jungen Menschen, was ja erstmal überraschend ist, weil man möchte ja eigentlich meinen, dass junge Menschen irgendwie auch in vielen sozialen Kontexten eingebunden sind. Also in der Schule, der Ausbildung, im Studium, in der Familie, im Freundeskreis, im Verein, also da fällt einem ja sehr viel ein. Und doch zeigen aktuelle Studienergebnisse, dass auch junge Menschen unter Einsamkeit leiden und auch gar nicht so wenige von ihnen.
Einsamkeit im Jugendalter hat es natürlich immer gegeben, sagt Jonas Lutz. In dieser Phase des Lebens verändert sich eben sehr viel. Schulabschluss, Ausbildung, Uni. Und immer wieder müssen junge Leute neu Anschluss finden, was nicht allen leicht fällt. Dazu kommt die Frage, wer bin ich? Und wohin will ich eigentlich im Leben? Tja, das war wohl immer so. Aber so manches stellt sich heute für Jonas Lutz und das 14-köpfige Streetworker-Team ganz neu und ganz anders dar.
Wir arbeiten ja viel auf Online-Plattformen. Da merken wir schon auch, dass vielleicht die Einsamkeit gar nicht so das ursprüngliche Problem ist, sondern es ist halt ein Symptom davon, dass es jungen Menschen nicht so gut geht und dass die sich dann eben ihre Online-Räume suchen, also Server zum Beispiel oder Foren, wo sie sich halt zurückziehen. Und dort ist man schon auch mit anderen Menschen in Kontakt. Auch das sind gute Verbindungen, aber es ist vielleicht nicht so eine emotionale Verbindung, wie man sich bei so einem besten Freund, einer Freundin wünschen würde, also dem man dann alles anvertrauen kann.
Das Bedürfnis nach intensiver Freundschaft oder Partnerschaft wird im digitalen Raum nicht immer voll befriedigt. Dazu kommt aber noch etwas anderes, sagt Jonas Lutz, nämlich der prekäre Zustand unserer Welt.
Warum ziehen sich die Jugendlichen denn eigentlich zurück? Da machen wir die Erfahrung, dass junge Menschen einfach von aktuellen Zeiten, sehr krisenreichen Zeiten, verunsichert sind. Das ist etwas, was für uns als Erwachsene schon nicht so einfach ist, damit umzugehen und wo man selber auch nicht weiß, wie sich manche Konflikte auch entwickeln zum Beispiel. Und was bedeutet das denn jetzt eigentlich für mich? Für junge Menschen ist das dann vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger einzuschätzen, weil diese Erfahrung und vielleicht auch diese Resilienz, die man so aufbaut, wenn man schon die eine oder andere Krise erlebt hat, die fehlt halt da.
Noch ist Digital Streetwork Bayern ein Modellprojekt, aber die Nachfrage ist anhaltend hoch. 2025 haben die 14 digitalen Streetworker 4.000 Gespräche geführt und 7.500 Jugendliche in ganz Bayern beraten. Mehr als 16.000 junge Menschen folgen den niedrigschwelligen DSB-Angeboten auf diversen Plattformen und in sozialen Medien. Wenn Jonas Lutz am Vormittag seinen Bürocomputer einschaltet, bekommt er öfter mal Zeilen zu lesen wie die, die neulich ein Nutzer aus dem Raum München gepostet hat.
In meinen Träumen habe ich immer Freunde und da nimmt mich auch mal jemand in den Arm und es ist lustig und man kann über alles reden. Ich will sowas auch in echt.
Und dahinter noch ein trauriger Smiley. Und das wäre für uns jetzt zum Beispiel so ein Posting, wo wir sagen würden, okay, also da scheint es jetzt jemand schlecht zu gehen, möglicherweise auch schon über einen längeren Zeitraum. Und da würden wir jetzt einfach mal ein ganz niedrigschwelliges Angebot verfassen. Dann würde ich schreiben, hallo, ich bin Jonas, ich bin Digital Streetworker beim Bayerischen Jugendring. Ich bin Sozialpädagoge und unterstütze junge Menschen auf Online-Plattformen. Und ich habe gelesen, hey, dir geht's schlecht, du bist einsam. Und wenn du möchtest, schreib mir doch mal eine Nachricht und wir sprechen mal drüber.
Einsamkeit hat viele Gesichter. Junge, Alte, Mittelalte. Hinter allen verbirgt sich eine tiefe Sehnsucht nach Nähe und Liebe, nach Verstehen und Verstandenwerden. Das Internet spielt dabei eine ambivalente Rolle. Einerseits ermöglicht es Kontakte mit vielen Menschen, auch über weite Distanzen hinweg. Andererseits kann es auch das Gefühl von Einsamkeit verstärken. Im philosophischen Foyer der Villa Stuck hat es ein junger Mann so formuliert.
Die vielen Möglichkeiten, die die heutige Gesellschaft bietet mit der eigenen Gestaltung von Arbeit, Leben, Liebe und dergleichen, die dazu führt, dass man am Ende sich nicht festlegen kann, weil man irgendwie vielleicht davor Angst hat, sich zu binden und dann am Ende aber eben irgendwie in der Einsamkeit verbleibt.
Einsamkeit als Kehrseite der Freiheit. Sie ist heutzutage auch oft mit dabei, wenn es um die Liebe geht. Um Liebe in Zeiten von Tinder und Co. Die offene Akademie der Münchner Volkshochschule hat dieses Thema unlängst aufgegriffen. Und der erste Termin war passend gewählt, 2 Wochen vor Weihnachten. Da denken viele Menschen über Beziehungen nach und über Einsamkeit. Wie aber steht es heutzutage um die Liebe? Ich frage mal nach, bei Dr. Tinder. Diesen liebevollen Spitznamen hat Johanna Degen von ihren Studierenden bekommen. Die promovierte Sozialpsychologin lehrt an der Europa-Universität Flensburg und leitet mehrere internationale Forschungsprojekte zu den Themen Liebe, Dating, Beziehungen und Sexualität. Johanna Degen spricht an jenem Abend im Bildungszentrum an der Münchner Einsteinstraße über Chancen und Gefahren von Online-Dating.
Die Hälfte aller Paare, die sich in den letzten 5 Jahren getroffen haben, haben sich über Online-Dating-Apps getroffen. Also irgendwas funktioniert. aber es werden weniger Beziehungen gelebt, als die Menschen antizipieren, dass sie gerne hätten. Und da können wir wirklich sagen, dass Menschen sagen, Online-Dating-Apps verhindern zu einem Teil tatsächlich, dass wir zusammenkommen. Und das würden wir auch unterschreiben, weil wir nämlich zum Beispiel kollektive Missverständnisse beobachten, eine Verhärtung der Geschlechterverhältnisse beobachten, eine Haltung beobachten von einer antizipierten Abwertung. Das nennen wir negativen Zoom.
Es ist schon ein eigentümliches Phänomen. Alle scheinen Tinder, Bumble, Hinge und Co. irgendwie zu hassen. Aber ganz viele sind dann doch irgendwie wieder mit dabei, wischen fleißig hin und her und fragen sich, wo bist du nur, Traumprinz oder Prinzessin? Wish you were here. Und wenn wieder nichts dabei war, dann eben weiter wischen. Mal nach links, mal nach rechts. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen.
Das Wischen hat tatsächlich metabolistisch beruhigende Effekte, ist ja fast so ein bisschen wie Meditation. Das beruhigt den Körper erstmal, aber tatsächlich Menschen so wegzuwischen und zu wissen, ich werde auch so weggewischt, wir gucken eigentlich nur wenige Sekunden auf den Bildschirm, es wird nämlich nicht genau studiert, wen habe ich da vor mir oder mal nachgefühlt. Das fühlt sich für viele eigentlich entwürdigend sogar an, das wäre das Wort, was meistens benutzt wird.
Auf den Dating-Plattformen herrsche ein kollektives Misstrauen, sagt Johanna Degen. Das dauernde Gefühl, die anderen könnten einen betrügen. Dieses Misstrauen führe dazu, dass man sich unwohl fühlt und einsamer wird. Eine Erfahrung, die die Paartherapeutin Degen nicht nur aus ihrer eigenen Praxis kennt, auch Kolleginnen und Kollegen bestätigen es. Die Einsamkeit nimmt zu und sie wird zunehmend als belastend empfunden.
Auch weil Ausweichbewegungen immer schwieriger werden oder dann ins Digitale verlagert werden. Und das Digitale ist so wie so ein Schnulli, sagen wir mal, ein Substitut und verstärkt dann aber die Einsamkeit und Individualisierung. Also es fühlt sich erstmal angenehmer an, aber es hat mittelbar einen hohen Preis und der führt meistens eher zu mehr Einsamkeit. Nicht immer, wollen wir nicht dämonisieren, aber in der Masse würden wir sagen, ja, und die Einsamkeit, die empfunden wird, wird auch eher gravierender.
Denn oft genug matcht es einfach nicht. Auch weil die Ideen von Beziehungen sich verändert haben und nicht mehr unseren Erwartungen entsprechen, was wiederum zu Enttäuschungen führt. Der wohl einfachste und schnellste Weg aber, sich selbst unglücklich zu machen, ist der permanente Vergleich mit anderen. Die sogenannten sozialen Medien spielen hier eine ganz zentrale Rolle. Darauf hatte schon der Einsamkeitsforscher Janosch Schobin im Interview hingewiesen.
Die verzerren die Vergleichshorizonte massiv. Ne? Du siehst ständig Leute, denen geht's besser als dir. Du siehst ständig Leute, die haben mehr Spaß als du, die haben mehr Freunde als du. Das macht uns halt letzten Endes einfach einsamer, weil unser Leben davor, ich sag mal, etwas salopp abstinkt.
Aber frustriert auf Partnersuche zu gehen, macht es nicht einfacher. Was also tun, wenn echte Menschen das Bedürfnis nach Nähe nicht erfüllen? Neuerdings springt auch hier die KI ein, die künstliche Intelligenz. Sogenannte KI-Chatbots sind leistungsstarke Sprachmodelle, die Texte verstehen, erstellen und uns bei den unterschiedlichsten Aufgaben helfen, vom Kundenservice bis zur Entwicklung kreativer Ideen. Aber helfen sie auch, wenn es um Emotionen geht? KI-Chatbots wie Replika bieten heute virtuelle Partner und Partnerinnen an, die auf uns abgestimmt sind, ständig verfügbar und stets gut gelaunt. Ist das am Ende vielleicht die Liebe der Zukunft, die Zukunft der Liebe?
In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine.
Eine aktuelle Studie der Universitäten Freiburg und Heidelberg zeigt, dass KI in emotionalen Gesprächen durchaus ein Gefühl von Nähe erzeugen kann. Vor allem dann, wenn die 492 Teilnehmer nicht wussten, dass sie gerade mit einer künstlichen Intelligenz kommunizierten. Unter bestimmten Bedingungen empfanden sie gegenüber der KI sogar mehr Nähe als zu echten Menschen. Bieten Maschinen also tatsächlich Möglichkeiten für Menschen, die einsam sind? Die Flensburger Sozialpsychologin Johanna Degen ist da skeptisch.
Die Bots müssen ja programmiert werden und das ist immer eine Reduktion auf das, was man auch beschreiben kann oder eben berechnen kann. Und damit würde ich sagen, dass das ganze Menschliche sich dem entzieht und dann deswegen auch langweilig wird. Und wir beobachten ja die Beziehungen, die zu Bots geführt werden. Und die sind, ähnlich wie beim Online-Dating, unmittelbar angenehm. Sie sind zum Beispiel traumasensibel, erfüllen alle Bedürfnisse, erlauben eine unheimliche Egozentrierung. Und das verursacht auch echte Gefühle. die man auch beobachten kann. Also auch Bindung wird zum Beispiel aktiviert oder auch so Glücksgefühle werden aktiviert. Allerdings nutzt sich das relativ schnell ab und dann sind wir wieder bei diesem Schnulli-Modell. Es ist nämlich eigentlich ein Substitut. Es soll was erfüllen, kann es aber auf Dauer nicht. Das heißt aber nicht, dass man da einfach wieder rauskommt.
Bei Johanna Degens Vortrag sitzt auch einer ihrer Kollegen vom gemeinsam betriebenen Podcast Liebeslabor im Publikum. Der Wissenschaftler Georg Groh ist Informatiker an der TU München und interessiert sich besonders für den Zusammenhang von Mensch und Computer. Wenn es uns gelingt, solche Dialogsysteme weiterzuentwickeln, damit sie auch eine gewisse Tiefe erreichen, dann könnte das für bestimmte Menschen durchaus eine passable Lösung sein, um Einsamkeit zu überwinden. Aber das, sagt Georg Groh, sei Zukunftsmusik. Noch ist die Interaktion mit echten Menschen viel reichhaltiger als die mit Bots.
Was wir im Moment sehen, ist relativ schal. Und es ist auch rein fachlich von der Informatik her noch nicht ausgemacht, dass die Entwicklung dahin geht, dass wir jetzt wirklich KI haben, die Menschen adäquat irgendwie ersetzen kann. Also da sehe ich jetzt keine eindeutige Entwicklung in die Richtung.
Fürs Erste werden wir Menschen also weiterhin irgendwie auf uns Menschen angewiesen sein, damit wir nicht dauerhaft einsam sind. Die Erwartungen an technische Lösungen wie Apps und Bots, die seien zwar bei vielen Menschen nach wie vor sehr hoch, sagt Johanna Degen, aber angesichts der Frage, wie sollen wir denn miteinander in Kontakt kommen, da wachse auch die allgemeine Hilflosigkeit. Und die Verhärtungen zwischen den Geschlechtsgruppen nehmen zu. Keine Spur also von Annäherung? Doch, sagt Johanna Degen, es gebe schon auch hoffnungsvolle Zeichen, neue Formen von Liebe, Familie, Verständnis und Akzeptanz.
Und das, was mir da sehr viel Hoffnung gibt, ist, dass da ein großer Hunger ist. Die Menschen wollen in Kontakt kommen, die wollen eine gute Zeit haben. Keiner ist auf einer Online-Dating-Plattform, um Einsamkeit zu erleben, sich abgewertet zu fühlen und mechanischen Sex zu haben. Und da fehlt ja eigentlich nicht mehr viel, dass wir uns das wieder gegenseitig auch besorgen.
Klingt gut. Aber wie? Die Antwort ist wohl schwierig und einfach zugleich. Runter vom Ego-Trip, raus aus dem eigenen Moospot der Ich-Zentrierung, raus in die Welt. Das Motto lautet, sich öffnen für andere. Die gibt's nämlich auch noch.
Eine frohe Botschaft ist, viele sind einsam, darüber kann man auch zusammenkommen.
Was Johanna Degen und ihr Kollege Georg Groh über die Zukunft der Liebe erzählen, finde ich ausgesprochen spannend. Und es klingt noch lange nach auf meinem Heimweg durch die nächtliche Stadt. Gerade in der Vorweihnachtszeit, wenn die Schaufenster idyllisch dekoriert sind und die Familien anfangen, ihre Wohnzimmer festlich zu schmücken, da kann man es förmlich spüren. Viele sind einsam. Und ehrlich gesagt, ich bin heilfroh, dass ich jetzt nicht auf Tinder und Co. gehen muss, sondern einfach nur nach Hause. Wo bald wieder die ganze Familie zusammenkommen wird. Ich habe in den vergangenen Tagen viel über Einsamkeit gelernt. Aber wie sie sich anfühlt, das weiß ich immer noch nicht genau. Doch dann kam Weihnachten. Fest der Liebe, Fest der Freude, Fest der Familie. Alle sind wieder glücklich vereint. Die Vorfreude ist groß, vielleicht zu groß. Heiligabend wird friedlich und heiter. Doch am ersten Weihnachtstag kippt die Stimmung wie aus heiterem Himmel. Der Auslöser vergleichsweise banal. Doch ein Wort gibt das andere. Aus einem kleinen Disput wird plötzlich ein Fetzen Streit. Die allzu hoch gesteckten Erwartungen platzen wie Christbaumkugeln. Eine nach der anderen. Und danach 2 Tage Schweigen. Mitten unter den geliebten Menschen. Jetzt weiß ich also, wie sie sich anfühlt, die Einsamkeit. Nämlich so, als wäre ich ganz unvermittelt in einen eiskalten Pool geworfen worden. Es ist ein Schock. Es tut weh und macht mir Angst. Ich bin enttäuscht und fassungslos. Wie konnte es dazu kommen? Ratlosigkeit macht sich breit, Ohnmacht. Und ich hänge fest in diesem Eisbad der Gefühle. So sehr ich in Gedanken auch strample, ich finde keinen Ausstieg, komm nicht raus aus diesem Pool. Das Wohnzimmerthermometer zeigt wohlig warme 20 Grad. Und ich friere innerlich. Nein, meine Einsamkeit fühlt sich nicht gut an. Ich mag sie nicht. Aber ich wehre mich auch nicht gegen sie. Ich schaue sie mir einfach mal an, meine neue Bekannte, die hoppla hopp in mein Leben gestolpert ist, wie ein ungebetener Gast, den ich anfangs nur misstrauisch beäuge. Aber ich denke an die Worte des buddhistischen Poeten und Zen-Meisters Thich Nhat Hanh.
Lauf bitte nicht vor deinem Leiden davon. Umarme es und erkenne seinen Wert.
Tja, leichter gesagt als getan. Aber irgendwie geht's. Ich sitz ewig lang auf der Parkbank, starre Löcher in die Luft. Man könnte es Meditation nennen oder einfach nur blöd schauen. Aber die Stille hilft. Besser jedenfalls als Trubel und Hektik. Einfach mal das Gehirn runterfahren, nach innen schauen und nachdenken. Über sich selbst und andere. Ja, das könnte sie vielleicht sein. Die Steigleiter aus meinem Eisbad. Der Ausweg führt erst einmal nach innen. Obwohl draußen im Park Minusgrade herrschen, wird mir schon langsam ein wenig wärmer. Lange Spaziergänge helfen, auch die Gespräche mit Freunden. Ich bin dankbar, dass ich mit ihnen reden kann. Und ich bin froh, dass ich meine viel zu enge Ritterrüstung ablegen kann, um einen ersten Schritt zu machen, damit aus Streit wieder Versöhnung wird und aus der Eiszeit wieder eine Warmzeit. Aber ganz so leicht lässt sie sich doch nicht abschütteln, meine neue Bekannte. Sie kommt wieder, in neuem Gewand. Ein paar Tage nach meinem Eisbad der Gefühle erreicht mich die Nachricht vom Tod eines alten Freundes und Weggefährten. Und in den Wochen danach folgen zwei weitere Freunde. Ich bin traurig. Und da ist sie dann auch wieder, die Einsamkeit. Aber diesmal macht sie mir weniger Angst. Ich kenne sie ja jetzt schon ein wenig, begrüße sie fast wie eine alte Freundin. Doch schnell macht sie mir klar, dass ich gar nichts weiß über sie, über die Einsamkeit im Angesicht des Todes, die meine Freunde womöglich verspürt haben auf ihren letzten Metern. Vielleicht haben Philosophen wie Odo Marquardt ja doch recht, wenn sie von einer unvermeidlichen Einsamkeit sprechen. Es gibt sie, weil wir sterben. Und wir sterben als alleingelassene Alleinlasser. Ja, das mag sein, aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur von meiner eigenen, höchst lebendigen Einsamkeit. Und die kann jeden erwischen. Immer. Völlig unvermittelt. Einfach so. Davonlaufen geht nicht. Das habe ich gelernt. Aber wenn ich mich ihr widme, meiner Einsamkeit, wenn ich freundlich zu ihr bin und ihr gut zuhöre, dann stellt sie mir irgendwann ihre hübsche Zwillingsschwester vor, die Gemeinsamkeit. Und dann flüstert sie sanft lächelnd, geh jetzt, geh wieder unter Menschen und red mit ihnen. Und ich antworte leise, danke, ich hab dich gehört, verehrte Einsamkeit. Und jetzt schleichst dich bitte wieder. Bis zum nächsten Mal. Vierte.
Einsamkeit. Das unerhörte Gefühl. Ein bayerisches Feuilleton von Thomas Grasberger. Es sprachen Thomas Koppelt und der Autor. Technik Stefan Oberle. Regie Thomas Grasberger. Redaktion Michael Zahmetzer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2026.